Herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant mit Guido und Wieland. Wenn ihr uns schon ein paar Mal gehört habt, dann wisst ihr ja, wer wir sind. In Kürze vielleicht zusammengefasst, wir sind beides Ökotrophologen. Wir hatten mal angefangen, da war ich noch Student, also dein Student letztendlich, du mein Professor. Jetzt sind wir Kollegen, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dir und beschäftige mich so im Alltag mit Produktentwicklung, aber auch mit Seminaren im Schwerpunkt Qualitätsmanagement. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, wenn man so will. Und koordiniere mit Albrecht Fleischer zusammen das Food Lab hier, also unser Reallabor, wo die Magie passiert, würde ich sagen.
Sehr schön beschrieben. Ja, die Magie passiert hier an vielen Orten in unserem Fachbereich. Das Food Lab ist schon ein ganz besonderer, magischer Ort, glaube ich. Der andere ist das Sensoriklabor, wo wir Dinge verkosten, die im Food Lab produziert worden sind. Und über dieses Thema Wahrnehmen, Verkosten, Sensorik wollen wir heute mal ein bisschen mehr reingehen. Deshalb unser Thema heute Wahrnehmen, weil die Sensoriktage, die deutschen Sensoriktage 2025, letzte Woche am 6. und 7. November in Bremen, hatten dieses Motto Wahrnehmen, und da ist ganz viel passiert, und sowieso ist in der letzten Zeit sehr viel passiert. Wir wollen euch auf den neuesten Stand bringen, sozusagen.
Genau.
Heute ist also Boxen Stopp und Boxen Check. Wir reden über Wahrnehmen und all die Dinge, die im Moment im Food Lab passieren, um euch ein bisschen ranzuholen. Und wir werden auch was verkosten.
Schön. Ja, genau. Dann steigen wir doch gleich mal mit rein. Was ist denn so alles passiert? Also tatsächlich gibt's auch optisch und ja physisch im Food Lab eine Neuerung. Wir haben da so eine Innovationswand. Gerade wenn man reingeht in die Räumlichkeiten, da hat man nochmal drauf zugeguckt. Da waren diverse Projekte, die mal so gelaufen sind, und die Projektstände. Was ist noch in der Entwicklung? Was war schon fertig? Ein paar Bilder waren von verschiedenen Veranstaltungen dort halt eben auch zu sehen. Und ich wollte mal so ein bisschen diese Fläche etwas anders denken, und zwar in dem Sinne, dass wir aufbrechen im Food Lab auf die Reise, ein essbares Labor irgendwann mal zu haben. Also dass wir dahin kommen, dass wir Lebensmittel produzieren an unseren Wänden, die oft genutzt, ja auch vielleicht an Wohnflächen nur genutzt von Bildern, Spiegeln, sonstigem, mal umfunktionieren, um zu schauen, hey, wie viel Lebensmittel könnte ich denn im häuslichen Umfeld vielleicht sogar selber produzieren und dann eben verkochen, essen, wie auch immer. Und auf die Reise gehen wir zusammen mit der Firma Urban Hive. Das ist auch ein Startup, was hier aus der FH Münster kommt ursprünglich. Und die zwei Gründer, die haben wir kennengelernt, du vor allem in der Corona-Phase auch noch, Guido. Da hatten sie so ein bisschen deine Expertise gebraucht. Und ich habe den Kontakt mal wieder aufgenommen und habe gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, wir machen so eine Kooperation. Vielleicht habt ihr ein paar Geräte übrig, die hängen wir hier an die Wand. Dort würden dann hydroponisch Kräuter und Gemüse gezüchtet. Und wir beschäftigen uns damit, was machen wir denn danach, wenn die dann fertig gewachsen sind? Wie kochen wir frisch? Was ist dann auch wieder, das hatten wir auch in der Podcast-Folge, was ist der Begriff Frische? Was bedeutet das? Mhm. Ne? Die beiden Gründer sagen nämlich gerade, Basilikum ist die meistverkaufteste Pflanze in diesem System aus ihrem Online-Shop. Und sie werben auch damit, dass die wesentlich aromatischer und also im Geruch und im Geschmack sein soll, als die man im Supermarkt so kaufen kann. Und auch das gilt es mal sensorisch zu überprüfen.
Ja, finde ich ganz spannend, weil das ist, Basilikum im Supermarkt zu kaufen, ist so ein Klassiker. Ja, man nimmt das mit nach Hause und ärgert sich dann doch nach ein paar Tagen, weil die Pflanzen nicht so gedeihen, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil ja der Geschmack des Basilikums aus dem Supermarkt nochmal anders ist als aus der Gärtnerei, finde ich. Auch die Vielfalt dessen, was da sich, was man mit nach Hause nehmen kann, ist in der Gärtnerei nochmal ganz anders. selbst eingepflanztes Basilikum ist nicht nur von der Vermehrung besser, sondern auch vom Geschmack her. Und wenn das jetzt sozusagen die Urproduktion in die Küche hineingeholt werden kann, dann ist das ein für uns auch im Foodlab jetzt ein Durchbruch. Also ein Projekt, wo wir Urproduktion in das Foodlab reinholen, ist neu. Wir wollen damit das Foodlab weiterentwickeln zu einem Ort dessen, wo Kreislaufwirtschaft auch erkennbar wird. Und es ist ein Blickfang. Also man kommt rein und diese beleuchteten Pflanzen, die täglich anders aussehen, weil sie sehr schnell auch wachsen, sind einfach eine tolle Bereicherung jetzt auch. Wir pflegen das, wir gucken uns an, wie viel Arbeit da gebraucht wird. Wir schauen uns an, wie die Energiebilanz aussieht, also wie viel an Beleuchtung braucht es denn eigentlich? Wie ist denn das Ganze mit Ertrag gegenüber dem, was wir da so einbringen? Also ein sehr spannendes Projekt, um mit dem Startup zusammen zu schauen, wie in einer Gemeinschaftsverpflegungsküche denn sowas funktionieren kann. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf.
Genau, und es gibt so Anknüpfungspunkte, du hattest Kreislaufwirtschaft erwähnt. Du hast ja noch irgendwo, die muss ich auch noch mal rausholen, die Zuchtfarm, auch so ein bisschen für zu Hause, von der Größe her, zum Mehlwürmer züchten. Das haben wir vor Corona, war das irgendwann 2018 vielleicht, war das Projekt, als das ganz neu war. Und da kann man in so einem Tower-System mit verschiedenen Schubladen eben vom Mehlkäfer bis dann zum fertigen Protein-Mehlwurm, den man dann für die Produktentwicklung nutzen kann in dem Bereich, quasi den ganzen Zyklus, Wachstumszyklus durchspielen. Und traditionellerweise kann man die füttern mit Küchenabfällen. Und die Idee ist jetzt, die ganzen sogenannten Leftovers von jetzt der Home Farm, wo unsere Kräuter wachsen, also Stängel beispielsweise oder andere Dinge oder die Wurzeln, dass man die vielleicht sogar dann zukünftig an diese Mehlkäfer oder Mehlwürmer verfüttern kann, die sich daraus ihr Wasser auch ziehen. Die brauchen nicht nochmal extra Wasser, sondern können das aus den Stängeln dann im Prinzip nehmen. Und wir hätten dann keinen Abfall und ein hochwertiges, durchaus aber auch tierisches Protein dann am Ende produziert.
Ja, wobei wir müssen immer mit dem Begriff Abfall, die DGE spricht auch von Abfall, hier haben wir aber Reststoffe. Stoffe, die noch hochwertig sind, die auch noch genutzt werden können. Wo wir aber auch hygienisch noch mal ein bisschen drauf achten müssen, schauen müssen. Also den Insekten kann man nicht alles verfüttern, sondern es muss schon eine Lebensmittelqualität haben. Das werden wir mal schauen, wie das in den Kreislauf sozusagen einzubinden ist. Ich poche da so noch mal drauf, weil die DGE das sagt, weil wir bei dem Thema Fermentieren bin ich über eine Aussage und einen Chart der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestoßen, die diese Seitströme oder diese Wertstoffe, die im Moment in den Tierfutterbereich reingeht, auf ihrer Grafik, auf ihrer Infografik als Abfall bezeichnet. Und das hat gleich so einen negativen Touch.
Ja, stimmt.
Und es ist ja kein Abfall. Nee, im Gegenteil, es ist ein Wertstoff, der nur an einer falschen Stelle sozusagen im Moment auftaucht, sodass er noch nicht in den Kreislauf mit eingebunden werden kann. Aber früher schon eingebunden wurde und jetzt auch wieder eingebunden werden muss, damit wir wirklich alles nutzen, was vorhanden ist. Ja. Und das ist schon ein tolles Projekt mit Blick auch auf 2026, wo wir das Thema Kreislaufwirtschaft nochmal ganz intensiv in den Vordergrund spielen werden, weil dort wird es dann mit Kreisel einen Ort geben in Münster, wo wir solche Projekte auch vorstellen und wo ihr, wenn ihr nach Münster kommt in 2026, so in dem Bereich April bis Juni, Juli, tatsächlich auch Produkte verkosten könnt, ja.
Klasse. Also erwarten wir Pilgerströme dann bald in diesem Zeitrahmen.
Erwarten wir Pilgerströme. Wir haben 2026 sowieso ein super Jahr vor uns. Wir werden 10 Jahre Foodlab haben.
Wow.
Auch da werden wir noch berichten, dass wir und was wir da machen werden. Es sind eine Reihe von Veranstaltungen, die schon ihre Schatten vorauswerfen für 2026. Mhm. Also seid auch da schon mal gespannt. Wunderbar.
Es gibt wieder ordentlich Material für den Podcast.
Es gibt wieder ordentlich Material für den Podcast und vielleicht schaffen wir es tatsächlich dann auch mal etwas durchgängiger und häufiger unseren Podcast auch durchzuführen. Mhm. Wir hatten ja die Vision gehabt, Wieland kommt hier an, arbeitet hier im Foodlab direkt mit. Wir sehen uns jeden Tag und es wird dabei schon Zeit abfallen, wo wir dann auch Podcasts machen müssen, machen können. Es ist am Ende dabei herausgekommen, wir müssen Termine machen. Mehr noch vielleicht als vorher, weil es im Alltag so ein Stück weit runtergeht. Deshalb seht uns nach, wenn es im Moment noch nicht so ganz regelmäßig wieder läuft. Wobei ich eine ganze Menge Rückmeldungen auch bekommen habe auf den Deutschen Sensoriktagen in Bremen letzte Woche, die uns anspornen, wo also Rückmeldungen waren, Mensch, das macht ihr klasse, endlich auch ein Podcast, wo diese Themen auch der Sensorik eine besondere Rolle spielen. Ja. Und ich höre mir das immer an. Also wir haben also richtige, einen kleinen Fanclub sozusagen in diesem Sensorik-Bereich da auch. Und es war eine sehr positive Rückmeldung zu unserem Podcast auch gewesen.
Cool.
Das fand ich und wollte ich auch noch mal erzählen. Aber nicht nur das ist gelaufen mit den Bremer Sensoriktagen und mit dem Urban Hive, das ist also jetzt das Foodlab sich weiterentwickelt. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, wo wir unterwegs waren, auf Reisen. Mit Albrecht zusammen war ich bei den New Food System Tagen gewesen, einem Innovationsraum-Konferenz in Berlin. Vor 2 Wochen waren wir dort gewesen und hatten einen Kloß der Zukunft vorgestellt. Ein Kartoffelkloß, der aus blauen Kartoffeln hergestellt wurde, von Albrecht entwickelt mit einem Kern aus Tofu und vor allem Kräuterseitlingen. Und unglaublich geschmacksintensiv nach Kartoffeln geschmeckt hat. Und den durften wir in Auftrag des Konsortiums dort als Kartoffelkloß der Zukunft so für die Abendveranstaltung herstellen und präsentieren. Die Studierenden, ständige Hilfskräfte, 250 Klöße gedreht und gerollt und dann sind die dann mit auf die Reise nach Berlin gegangen mit dem Kartoffeltaxi.
Ja. Ja, cool. Und auch ganz interessant, blaue Lebensmittel gibt's ja eigentlich gar nicht natürlicherseits, ne? Also ich glaube, die Kartoffel, die verwendet wurde, die ist schon sehr intensiv, aber eher so violett, ne?
Ja.
Aber es ist ja auch ganz spannend, also wo man dann immer denkt, hey, da gibt's doch dieses blaue Eis, was die Kinder so gerne mögen und so, ne? Wenn man dann aber nachher weiß, das ist gar nicht das ist eher synthetisch angefärbt oder auch durch die Chlorella-Alge, ne? Wenn man die filtert, wird die tatsächlich blau. Und
hat einen natürlichen Farbstoff aus dem Algen,
Genau,
das ist das, glaube ich, was am häufigsten gemacht wird. Ansonsten gibt es auch wenig synthetisch blaue Farbstoffe. Es ist dann eher so eine Mischung, die dann eingesetzt wird, um Blau dann am Ende zu erzeugen. Sehr, sehr interessant, wie man da im Moment mit Blau oder Violett dann arbeitet. Hier war es die Marie gewesen, die blaue Marie, die hier als Kartoffelsorte, die eine ganz stabile Farbe dann auch rausgebracht hat. Albrecht hat da schon ein bisschen Produktentwicklungsarbeit auch reinstecken müssen. Und es ist super angekommen. Im Vergleich zum Semmelknödel und zu dem normalen Kartoffelknödel war das also sozusagen der Knödel der Zukunft und hat da ganz gut ins Programm gepasst. Es ging viel um Proteine der Zukunft. Wie ernähren wir uns in der Zukunft auf diesem Kongress? Und wir waren mit unserem Workshop Zukunft ist jetzt und mit den verschiedenen Themen dort mit auch mit einem Poster vertreten und haben da, finde ich, einen guten Beitrag auch geleistet. der auch immer wieder auch erwähnt worden ist von den Konferenzteilnehmern. Große Veranstaltung, 250 Teilnehmer, echt ein Riesending. Und als Format ist übrig geblieben, dieses Format, dass wir mit Köchinnen und Köche zusammen Ernährung der Zukunft kochen. Und da war letzte Woche Linse gewesen, ein Projekt, auch ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Osnabrück, der Uni Kassel zusammen, wo auch da wieder Köchinnen und Köche eingeladen worden sind und speziell das Thema Hülsenfrüchte auf dem Programm und am Ende auf dem Teller lag sozusagen.
Und das ist immer toll anzusehen. Ich war da auch mit dabei und das sind einfach Profis, die da zu uns kommen als Teilnehmende. Und es geht ja da auch, nach dem ersten Tag kriegt man so ein bisschen Input, theoretischen, dann technischen. Bei uns im Foodlab sagen wir nochmal, wie verschiedene Hülsenfrüchte, Proteine oder Proteine, Isolate sich verhalten bei Schäumung, Schärung also oder Emulsion. Und dann gibt's so ein paar Beispiel-Tellergerichte oder Komponenten, die dann von unseren studentischen Hilfskräften entwickelt werden. Wie kann man verschiedene Hülsenfrüchte dann einsetzen? So, ne? Und da gibt's dann was zu verkosten am ersten Tag. Und am zweiten Tag müssen die selber ran und müssen brainstormen vorher. Was brauche ich denn noch an Zutaten? Die kaufen wir dann ein. Und dann wird mal richtig kreativ Gas gegeben. Und das ist wirklich echt ein Gas geben. Also die fangen an, ziehen sich die Schürze an morgens um 10 und dann gib ihm bis 13 Uhr und dann essen wir zusammen von einer riesigen Tafel, die voll ist mit den unterschiedlichsten Köstlichkeiten, ne, daraus. Also
ja, bis hin zu Desserts und süßen Speisen aus Hülsenfrüchten. Das hatten sich dieses Mal der Teilnehmerkreis besonders gewünscht und da hat Lea ja mit ihren Pralinen eine Steilvorlage gegeben.
Absolut, das war also, ja der Gewinner an Produkt schlechthin.
Ja, also das leider könnt ihr jetzt nicht mit verkosten sozusagen über das Mikrofon, aber wir können euch sagen, dass die Pralinen aus der Ackerbohne entweder mit Espresso war das eine gewesen.
Ja, weiße Bohne hatte sie genommen, weil Ackerbohne ist so ein bisschen zu krass noch von der Sensorik her.
Ah, okay, weiße Bohnen.
Genau, sie hatte weiße Bohnen genommen und sie hat so eine Art Nougat-Praline daraus gemacht, ne, mit Nussmus, weißen Bohnen und das dann alles mit Schokolade umhüllt. Und das sah aus wie so eine Trüffelpraline, ne?
Ja,
und
einmal weiße Schokolade mit Tonkabohne und einmal so dunkle Schokolade mit Espresso-Geschmack.
Und mal mit Chili hatte sie sogar ausprobiert.
Und ein bisschen Chili noch bei der einen Variante, ja. Also hervorragend, auch süße Sachen kann man wunderbar mit Hülsenfrüchten herstellen. Waren wieder tolle Produkt raus. Wer Köchin Koch ist und gerne an sowas noch teilnehmen möchte, wir bieten das noch einmal jetzt in diesem Zyklus an. Am 10.02.2026 schickt uns eine E-Mail über klausurrelevant@fh-münster.de, wenn ihr Köchin oder Koch seid und daran teilnehmen wollt. Da wird es dann nochmal der Workshop stattfinden zum Tag der Hülsenfrüchte. Ja, gibt ja für alles irgendwie Tage.
Ja.
Ja, und dementsprechend ist das immer am 10.02. dann Tag der Hülsenfrüchte. Ja, wir hatten noch mehr Besuch auch gehabt, nicht nur von den Köchinnen und Köche, sondern es war jetzt auch Sebastian Lege da gewesen.
Der ZDF-Besseresser war in unseren heiligen Hallen unterwegs, ne?
Ja, die Anfrage kam vom ZDF und wir haben ein bisschen hin und her überlegt, weil es doch ein sehr provokantes Format ist auch, ob wir da mit dem Foodlab reingehen und haben uns dann dafür entschieden, dass wir eine Folge mal mitmachen, um so einen Versuchsballon mal zu gucken, wie die Zusammenarbeit so läuft. Wir arbeiten ja mit WDR, Quarks & Co. und mit Dreisat Nano und mit ZDF Explore, Terra X da zusammen und so weiter. Was übrigens jetzt auch gerade online geht, eine sehr schöne Folge mit Leon Winscheid, der uns im Foodlab besucht hat. Die Folge mit Sebastian Lege wird noch ein bisschen dauern. Also wird wohl Anfang nächsten Jahres, dass die dann ausgestrahlt wird.
Ja.
Da könnt ihr euch also auch noch drauf freuen und dann uns auch gerne mal eine Rückmeldung geben. Ja, noch mehr ist passiert. Wir haben ein Kinderkochbuch, das jetzt bestellbar ist.
Endlich, Guido.
Sinnvoll lecker. Ja, Kochen und Essen mit Neugier und allen Sinnen. Ein Kochbuch für Kinder. Es hat lange gebraucht. Viele, viele Projektarbeiten, Bachelorarbeiten sind da reingeflossen und es ist wunderschön gestaltet. Ich bin echt stolz, dass wir das hinbekommen haben. Es ist im Verlag der Fachhochschule Münster erschienen jetzt und bestellt werden kann es nicht bei der FH direkt, sondern es läuft über den Buchhandel. Wir haben eine ISBN-Nummer und auf der Seite der Fachhochschule könnt ihr die Infos kriegen, wie ihr es bestellen könnt. Am Ende läuft es über den Buchhandel oder ihr gebt einfach im Buchhandel dann sinnvoll lecker ein Kochbuch für Kinder und dann erscheint sozusagen die Möglichkeit des Bestellens. 18 Euro hatten wir so mal angepeilt. Und es ist ein hochwertiges Buch jetzt für Weihnachten zum Verschenken, wunderbar.
Ja.
Für Familien, für Kitas, für Schulen, für Eltern die und Großeltern, die mit ihren Kindern zusammen kochen wollen. Viele sensorische Erlebnisse sind sozusagen mit drin, wo man sich selbst als Kind auch mal testen kann, was Geruch, Geschmack, Hören, Sehen und so weiter angeht. Alles in Richtung Wertschätzung von Lebensmitteln.
Ja. Ja, klasse. Das ist ein richtiges Community-Projekt. Da gab es ja auch mal eine Crowdfunding-Kampagne sogar dazu.
Ja, der Ernährungsrat Münster steckt noch mit drin. Die haben Geld gesammelt über eine Crowdfunding-Aktion und am Ende jetzt mit einem wesentlichen Beitrag auch dazu beigetragen, dass das Buch gedruckt werden kann. Deshalb auch vielen Dank an den Ernährungsrat hier in Münster, dass sie uns da so von der Fachhochschule unterstützen. Also eine sehr schöne Kooperation. Wobei ich ja auch im Vorstand des Ernährungsrats bin. Also da hat sich schon angedeutet, dass es eine gute Kombi ist. Auf der einen Seite Wissenschaft und Ernährung mit den aktivistischen, wie können wir es in die Schulen, wie können wir es in die Familien tragen, die Erkenntnis, dass gesundes Kochen lecker sein kann und ist und viel mit Wahrnehmung auch zu tun hat.
Ja. Und vielleicht können wir auch den Vorgang, wie man bestellen kann, du hattest ja an der Webseite erwähnt, auch in die Shownotes mit reinpacken. Ne? Falls es euch interessiert, könntet ihr euch dann da über einen Link.
Genau, bei den Shownotes ist also zumindest schon mal der Link auch zu dem zu der Webseite, wo das alles noch ein bisschen erklärt ist. Über die ISBN-Nummer läuft im Prinzip am Ende die Bestellung beim Buchhandel eurer Wahl, bei eurem Bücherhaus oder ja, eurem Buchhändler des Vertrauens.
Wow, Hammer. Also ihr merkt schon, diese Folge ist jetzt schon randvoll gefüllt mit spannenden Informationen. Ich will noch mal einen drauflegen. Wir haben gerade jetzt auch ein ganz neues, innovatives Projekt am Laufen, Guido. Ein neues Lehrformat. Feeding the Future ist der Name. Das ist bei uns hier in der FH, läuft das noch mal unter dem Label Studium Generale. Also umgangssprachlich würde ich dazu sagen, guck mal über den Tellerrand. Das sind immer so verschiedene Veranstaltungen für die Studis, wo sie auch mal jenseits von dem direkten Studienbezug mal schauen können, wo kann ich mich denn auch hin entwickeln? Und die Zielsetzung von diesem innovativen Lehrkonzept soll sein, wir wollen möglichst interdisziplinär die ganze große Familie der FH miteinander vernetzen, damit die Studis davon auch profitieren können. Unter anderem haben wir mit dabei den Fachbereich Design mit Professor Dr. Steffen Schulz. Da geht es dann um Verpackungsdesign und wie kann man das Ganze nachhaltig gestalten. Dann haben wir Sandra Fuchs mit drin, auch im Planungsteam, die von der THFH, von der Transferagentur hier von der FH Münster, uns mit Gründungscoachings und was sind meine Visionen vielleicht für ein Unternehmen oder ein Startup daraus aus meiner Idee und was sind so Werte, die mir wichtig sind für mein Produkt und für meine Ideen. Und letztendlich sind wir beide dafür zuständig, auch zu erzählen, was ist denn überhaupt Produktentwicklung oder nachhaltige Produktentwicklung, die uns, aber auch dem Planeten im besten Fall zugutekommt. Und das ist ja der Gedanke, du hattest es schon auch mal mit Kreisel erwähnt, Kreislaufwirtschaft schwebt so ein bisschen über allem, war so unsere Idee. Also Abfallstoffe, so, ne, die man so vielleicht framed,
Reststoffe.
Ja, ich wollte gerade den Bogen.
Ach so.
Abfallstoffe, die man als neue Rohstoffe begreift.
Ja,
so, genau. Ne, um den Kreislauf wieder anzutriggern.
Ja. die bisher Abfallstoffe sind sozusagen, aber eigentlich falsch einsortiert sind, weil sie ja eigentlich noch von uns gut genutzt werden können. Ja.
Ja.
Und da haben wir eine ganze Menge, was im Kreislauf weiter gedacht werden kann, ob Extraktionsreststoffe sind aus der Ölproduktion, ob es Biertreber ist.
Kaffeebrüt.
Kaffeebrüt, wir haben Dinge, wo Schalen von Früchten und von Gemüse, was man normalerweise in die Biotonne dann irgendwie packen würde, lässt sich noch auch nutzen, um noch Getränke draus zu produzieren oder Würzsoßen und ähnliches. Also es gibt eine Reihe von Ideen, wo unsere Studierenden nicht vielleicht die allerersten sind bei der einen oder anderen Idee. Es bildet sich im Moment so eine Community von, was können wir noch mit unseren Reststoffen machen? Und wir merken, dass es da noch gar nicht so die gute Logistik gibt und dass man da auf regionaler Ebene einen Hersteller finden muss, wo man das mitnutzen kann und so weiter. Und dass das für die aber auch Spaß macht. Also da passiert eine ganze Menge und dafür ein neues Lehrkonzept zu haben, bin ich dir dankbar, Wieland, dass wir das sozusagen jetzt hier in unser Studium mit aufnehmen.
Ja, genau.
Super.
Und letztendlich, wenn ihr auch als Studis, die bei uns eingeschrieben sind und uns zuhören, da teilnehmen wollt, wir sind jetzt mit der ersten Kohorte voll, aber nächstes Jahr wollen wir da perspektivisch dann auch ein ordinäres Wahlpflichtmodul draus machen. Und das ist jetzt so unser Testballon, das erste Jahr. Und man macht die ganze Phasen durch von der Ideenfindung, vielleicht am Schluss bis zum fertigen Prototyp in der richtigen Verpackung. Und das Ganze wird dann gepitcht im Rahmen des Kreisekiosks, ne? Den du ja auch mit veranstalten wirst, so zwischen Mai und Juli nächsten Jahres.
Ja, also viele Dinge, wo ihr mitmachen könnt, entweder wenn ihr hier studiert oder wo ihr euch einfach aktivieren könnt, wenn ihr Lust habt und den Podcast von wo irgendwo hört. Gerne uns auch eine Rückmeldung geben, klausurrelevant@fh-münster.de, was euch vielleicht noch weiter interessiert und wo wir vielleicht noch mehr dazu erzählen sollten. Okay. Ja, wahrnehmen. Guido,
jetzt kommt's zum Wahrnehmen. Also ich wäre gerne mitgekommen. Ich war irgendwie noch nie bei so einem, weiß nicht, das hat terminlich irgendwie nicht gepasst. Aber nächstes Jahr, sage ich dir schon mal, mache ich mir einen Blocker rein.
Ja.
Wo auch immer wir dann sein werden, da werde ich mitkommen. Aber für dich ist ja auch die DGSens, Deutsche Gesellschaft für Sensorik, ja auch insofern nochmal wichtiger, weil du ja selber dort engagiert warst und bist.
Ja, immer noch bin, aber jetzt nicht mehr in der Funktion des Vorstandsmitglieds. Mhm. Tatsächlich war ich Gründungsmitglied gewesen. 2008, 2009 haben wir damit gestartet mit einer deutschen Gesellschaft für Sensorik. Die gab es vorher noch nicht. Mechthild Busch-Stockfisch in Hamburg war so die Urmutter gewesen, die uns da zusammengeholt hat. Und seitdem bin ich auch im Vorstand mit aktiv und es war wieder so wie Familie, ja, also nach Hause kommen. 150 Teilnehmer in Bremen, die deutschen Sensoriktage, die wir tatsächlich seit 15 Jahren jetzt auch jedes Jahr gestalten. Wir waren auch schon 3 oder 4 Mal in Münster gewesen, gerade zur Corona-Zeit hatten wir das dann online hier aus Münster dann, aus dem großen Hörsaal dann gemacht, mit nur 3, 4 Personen im Raum damals, also diese skurrile Zeit, in der wir da nur ganz wenige überhaupt sein durften. Und das haben wir hier zustande gekriegt, haben das online gemacht und sind aber jetzt wieder in Präsenz umgeschaltet, ganz schnell, weil die Sensoriktage leben einfach vom Netzwerken. Und beim nächsten Mal bist du unbedingt mit dabei.
Auf jeden
Fall. Nächste Mal wird am 6.11. Ist schon klar, 2026 in Geisenheim sein.
Oh, da eine Keimzelle von deiner Karriere.
Ja, so, ne? auch wieder für mich ein bisschen nach Hause kommen. Ja. Und dort in der Hochschule Geisenheim hatte ich ja meine Promotion damals angefertigt zu den Polyphenolen und ganz viele tolle Erfahrungen, Menschen auch kennengelernt. Und ein paar werde ich auch wiedersehen. Ein paar gehen jetzt so in Ruhestand oder sind gerade in Ruhestand gegangen. Aber es ist ein bisschen nach Hause kommen für uns beide, ja, weil es Hessen und nicht weit von dem, wo wir sozusagen beide auch herkommen. Und Geisenheim mit Saftwein, alkoholfreiem Wein, sehr viel jetzt auch, ist ein spannender Ort. Die haben neue Labore, neue Ausstattungen dort bekommen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das dann dort ablaufen wird.
Mhm.
Und unbedingt, dass du dann mit dabei bist, weil es ist einfach eine tolle Community. Jetzt in Bremen haben Martin Wurzerberger und ich einen Workshop zum Thema Fermentation durchgeführt. Und das war auch wieder ganz spannend gewesen, weil Ernährung der Zukunft, Fermentation, so ein Ding zwischen Tradition und Innovation, so ein Spannungsfeld. Also vieles machen wir ja schon ganz lange und Fermentation war so eine der Urkulturtechniken, die wir als Menschheit überhaupt hatten, um Lebensmittel haltbar zu machen, aber auch gleichzeitig eine Menge an Aromen und Genuss und so weiter zu erzeugen.
Mhm.
Und wird auch in Zukunft, ja, wenn wir über Präzisionsfermentation dann sprechen, wo es also darum geht, ganz gezielt sozusagen Proteine aufzuschließen, zu verändern, zu nutzen, dass wir auch uns ein Stück weit vielleicht von tierischen Lebensmitteln abkoppeln können, dass wir gezielte pflanzliche Produkte, Algen, Quallen und Hülsenfrüchte und so weiter auch nutzen können. Das wird ein Teil dessen der Ernährung der Zukunft auch darstellen.
Mhm.
Eine sehr schönen Teil der Ernährung der Zukunft, finde ich, weil es unglaublich viel mit Geruch, Geschmack zu tun hat. Also ich habe hier eine ganz große Box noch im Hintergrund stehen mit Produkten, die wir bei dem Workshop hatten, wo wir, weiß nicht, 20, 30, 40 Sachen, glaube ich, probiert hatten an verschiedenen Sojasoßen. Miso, aber auch tolle Getränke, die auch Limonaden, die in Australien, die damit werben, dass sie fermentieren.
Mhm.
Ja, Bionade war ja bei uns so in Deutschland der Durchbruch gewesen von einer Limo, die zusätzliche Fermentationsschritte dann noch enthält. Bis hin, dass wir Schokoladen probiert hatten, die aus einzelnen Zellen der Kakaofrucht in einem Fermenter hergestellt worden sind,
oh,
wo eine Kakaomasse entsteht, die dann mit einem, ja, am besten dann natürlich nicht Kakaofett, sondern einem anderen Fett angereichert werden, sodass man sich komplett von der Kakaoherstellung aus dem Ursprungsland erstmal abkoppeln kann, um die Kakaopreise ja in den Griff zu kriegen.
Das ist ja irre. Und das hattet ihr da zum Verkosten?
Da hatten wir für jeden so einen Krümel zum Verkosten,
wow,
da gehabt, um mal zu schauen, was wie nah kommt das an das Originalprodukt ran. Und ich kann dir sagen, das war nicht mehr zu unterscheiden vom Originalprodukt.
Wow.
Also das ist dann tatsächlich abgefahren, weil die Kakaomasse wird genauso auch getrocknet, geröstet und also dem gleichen Prozedere. Und so kriegen wir dann die gleichen Geschmack und Aromastoffe dann auch mit rein. Also das war ein richtig toller Workshop gewesen. Der auch den Teilnehmerinnen, wo einfach so ein Spirit dann auch entsteht in so einem Workshop und ganz viel dann so passiert, ja, über das, dass wir gemeinsam probieren.
Mhm.
Ich habe auch ein bisschen was zum Probieren mitgebracht.
Oh, ja.
In Bremen hatten wir wie immer auch bei unseren deutschen Saisonrücktagen wieder was zum Probieren auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und aufgrund der 15 Jahre DG-Sens haben wir uns also von der Bremer Bonbon-Manufaktur speziell Bonbons herstellen lassen für unsere DG-Sens. Und der Witz ist bei den Bonbons, wenn man sich das Glas anschaut, in dem die abgepackt sind, die sind alle weiß, sehen alle so ein bisschen wie kleine Kissen aus,
ja, und
sind alle vom Aussehen her erstmal identisch.
Mhm.
Der Witz ist aber, dass wir hier ähnlich wie bei Harry Potters
Bertie Botzbohnen in allen Geschmacksrichtungen.
Genau. Hier haben wir also verschiedene Geschmacksrichtungen und da ist natürlich dann schön rauszukriegen, welche du dann greifst. Also ich greife mir jetzt schon mal eine und tue mir die in den Mund und bin da mal sehr gespannt.
Boah, ich habe was Apfeliges, so wie Apfelmus, Apfelpunsch.
Mhm.
Sehr säuerlich.
Hast eine säuerliche Note mit drin.
Mhm, sehr stark, also zitrisch würde ich sagen. Oh, eine Apfelsäure würde ich sagen, vielleicht sogar.
Mhm. Die Frucht, also wenn es eine sehr saure Bonbon ist, dann ist es aber keine Apfelfrucht.
Okay.
Aber es ist ein bisschen schwierig. Natürlich sind weiße Bonbons, gell? Wie kann man da jetzt irgendwie auf den richtigen Pfad?
Es war aber eine blumig und säuerlich.
Mhm.
Mhm. Dann muss es ja eine Zitrusfrucht sein erstmal, oder? Bin ich da schon richtig?
Nee, Zitrusfrucht ist es nicht.
Nein?
Nee, also scharf, ist noch scharf mit dabei? Nee,
nein.
Ja. Gut. Dann kommst du, denk mal an Sauerkirsche.
Ja.
Wird's jetzt langsam?
Ja. Also keine Schattenmorelle, sondern so eine richtig frische Sauerkirsche.
Genau. Also du hast jetzt die super saure Sauerkirsche erwischt.
Mag ich ja gerne sauer.
Die aber auch mit Zitronensäure nochmal so richtig Unterstützung gekriegt hat. Daher auch der zitronige Charakter, weil Zitronensäure, auch wenn Zitronensäure nicht zitronisch schmeckt, sofort aber den Eindruck von Zitronenfrüchten dann mit suggeriert.
Und was hast du?
Ich habe die Salzkaramell.
Oh.
War komplett anders.
Nimm auch nochmal eine andere jetzt.
Also man hat wirklich, wir haben 5 verschiedene Geschmacksrichtungen.
Das ist ja eine coole Idee. Ist auch für Kinder total spannend.
Für Kinder total spannend. Also ich habe ein paar Packungen mitgebracht, nochmal extra eingekauft, sodass wir das auch für Weihnachten an die Foodlab-Mitarbeiter dann nochmal ein bisschen verschenken können. Das Einzige ist für die Sensorik jetzt nicht gut fürs Pendel einsetzbar. Also zur Motivation des Pendels, ja.
Ja.
Du kannst halt nicht die Auflösung direkt dazu erkennen. Also das heißt, du kannst nachher ein bisschen was dazu erzählen, was es wahrscheinlich auch ist und so weiter. Aber für so einen Test ist es, dadurch, dass sie jetzt nicht irgendwie gekennzeichnet sind oder sonst irgendwas ist, ist es also nicht so gut erkennbar. Oh, jetzt nimmst du es raus aus dem Mund, weil?
Es ist noch krass viel saurer als die Sauerkirsche.
Hast du was Bitteres erwischt auch?
Nein.
Bittersauer?
Also eigentlich nur richtig sauer. Also da hätte ich jetzt gesagt, es ist auch nicht so rein zitronig, da hätte ich eher leichte Limette vielleicht, aber ja.
Da hast du aber jetzt was erwischt. Also wir hätten noch Tonic als Geschmacksrichtung, das war es aber nicht. Da müsste ja richtig bitter nochmal rein. Also
wobei vielleicht im Nachgeschmack so ein bisschen auf der Zunge was so bleibt, es wäre ein bisschen bitterlich, ja?
Ja, also das ist vielleicht der Bitter, dass du hier so ein Tonic erwischt hast, der auch Zitrone irgendwie mit verarbeitet ist.
Klasse, aber cool, sehr coole Idee. Und alle wirklich weiß, man kann es nicht erkennen, außer bei dem einen vielleicht. Also man sieht auf jeden Fall auf der Banderole unten steht Chili mit drauf und man sieht tatsächlich auch rote Pünktchen bei einigen. Also da würde ich dann sagen, da ist wahrscheinlich dann das Chili mit drin.
Genau, also das ist... das sind also die besonderen Bonbons gewesen, die jeder, der auf den Sensoriktagen jetzt mit dabei war, erleben durfte, ja. 15 Jahre Deutsche Gesellschaft für Sensorik.
Wer darf denn da hinkommen überhaupt? Also muss ich da Ökotrophologe oder Ökotrophologin sein? Muss ich Sensoriker sein? Wer darf denn da teilnehmen überhaupt?
Ja, also wir sind eine Gemeinschaft, Sensorikerinnen sind in Deutschland ja, es gibt keine Ausbildung jetzt, die im Ausbildungsberuf Sensorikerinnen ausbildet. Es gibt auch kein Studium der Sensorikerinnen. Das ist in angelsächsischen Ländern anders, da kannst du wirklich Sensorikerinnen auch studieren. Das haben wir hier so nicht. Bei uns sind es entweder vom Produkt her Lebensmitteltechnologin, Ökotrophologin, Chemikerin, Lebensmittelchemikerin, die auch Sensorik als Qualität von Lebensmitteln mit irgendwie in ihrem Studium, in der Ausbildung und so weiter auch haben.
Ja.
Auch Ausbildungsberufe, Köchinnen, die über Sensorik und Wahrnehmung und so weiter einiges auch erfahren, sind bei uns Mitglied. Und die lernen dann ja Methoden der Sensorik und der Beschreibung und der Wahrnehmung, der Akzeptanz dann auch kennen. Das andere sind die von der vom Verbraucher herkommen. Nicht vom Produkt, sondern von Verbraucherin, Marketingleute, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Mathematikerinnen, die sich viel mit Statistik beschäftigen.
Ja.
Menschen, also die diese ja, Vermarktung von Produkten und daher dann Qualität von Lebensmitteln auch beschreiben wollen, um einen Unterschied dann zu machen, sind bei uns also auch Mitglied. Wir haben auch Gäste, die bei uns Mitglied sind im Verein, aber mit Sensorik gar nichts zu tun haben. Ja. Also es kommen immer wieder auch Produktdesignerinnen tatsächlich auch mit in unsere Veranstaltungen, weil es so interdisziplinär ist. Ja, die Sensorik steht zwischen Mensch und Produkt und beschreibt die, was wir Lebensmittelqualität, die sensorische Qualität, und man kann es entweder aus der Sicht des Verbrauchers, wie er wahrnimmt, nehmen und beschreiben. Man kann es aber auch aus der Produktsicht und wie kann ich denn bestimmte Süßen und Geschmack und Aromen denn verändern. Also es sind viele Firmen aus der Aromastoffbranche bei uns Mitglied. Wir haben auch Firmen, die Produkte herstellen, ob das Süßwaren, Snacks sind, Milchprodukte, Getränke. Auch die sind Mitglied bei uns, weil deren Produktentwicklerinnen sind dann bei uns sozusagen Einzelmitglieder, oder auch so ein Qualitätsmanagement, um zu prüfen, Mindesthaltbarkeitsdaten und ähnliches. Also da haben wir auch eine ganze Reihe Leute, aber auch Menschen, die einfach nur inspiriert sein wollen von dem, wie Lebensmittel beworben, was Wahrnehmung angeht.
Ja.
Und da war diesmal ein Schwerpunkt so auf Produktentwicklung auch gewesen, auf KI in der Produktentwicklung hatten wir diesmal einen Schwerpunkt in der Tagung selbst mit Vorträgen, wie wird KI im Moment in der Sensorik auch eingesetzt. Sehr, sehr spannend. Sehr verschiedene Herangehensweisen, aber alle haben damit zu tun, dass du Menschen brauchst, die nicht mehr Excel-Tabellen machen, sondern am Ende Entscheidungen treffen und dann auch ganz viel bewerten, was da KI produziert sozusagen an Ergebnissen. Und wir haben uns sehr stark darüber unterhalten, wie soll denn die Lehre und die Ausbildung der Zukunft bei Sensorikern aussehen? Ja. Sollen die mehr KI lernen, um KI besser einsetzen zu können? Oder müssen die eigentlich mehr über das Produkt lernen, um überhaupt erstmal den Realitätscheck zu machen und das die Qualität von Lebensmitteln überhaupt erstmal grundlegend zu begreifen? Also müssen die nicht einfach ganz viele Apfelsorten erstmal probiert haben, um nachher, wenn sie einen Apfelsaft mit KI oder ein Getränk mit Apfelgeschmack irgendwie über KI erstellen, denn überhaupt die Möglichkeit haben, das richtig zu bewerten, was die KI dann rausgebracht hat. Das wäre so mein Ansatz, dass wir KI hier eher als ja, als Werkzeug sozusagen nutzen. Also es ging sehr tief in diese Thematik auch rein, wie wird denn in 20 Jahren die Ausbildung aussehen, wie werden die Produkte aussehen, was wird sich verändern, auch in Richtung alternative Proteine. Und wir hatten einen super spannenden Beitrag von Mike Behrens gehabt, der der führende Forscher im Bereich Bitter im Moment ist in Deutschland. Und in München an der Uni und am Leibniz-Institut dazu forscht und der die neuesten Erkenntnisse der und auch den Weg sozusagen der Bitter des Bittergeschmacks und der Entdeckung und Erforschung des Bittergeschmacks mal über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen skizziert hat.
Ja.
Und am Ende in einen Bereich gelandet ist, wo es um Kaffee geht. Und auch um Ersatzkaffee. Also die haben sehr viel mit Zichorie gearbeitet und herausbekommen, dass da unterschiedliche Bitterrezeptoren im Mund angesprochen werden, weil Bitter als Rezeptor ist ganz vielfältig bei uns im Mund. Und nicht nur im Mund, sondern auch überall im Körper haben wir Bitterrezeptoren. Im Gegensatz zu süß, wo nur ein Rezeptor da ist und wo angedockt wird oder nicht, haben wir hier so eine Kaskade von Signalen, die dann losgetreten werden. Das Spannende jetzt, weil wir ja auch demnächst einen neuen Röster.
Ja, einen Kaffeeröster kriegen wir, Guido. Das ist so mein Schätzchen, was bald kommt.
Ja,
genau.
Und da den werden wir gut füttern, weil Ersatzkaffee der richtige Kaffee unterschiedliche Bitterrezeptoren ansprechen. Und er hat auch nochmal gesagt, es kommt auf die Reihenfolge an, mit denen wir sozusagen etwas probieren. Also ja. Du kannst sozusagen über eine Mischung aus richtigem Kaffee und Ersatzkaffee den Geschmack von Bitter sehr besonders steuern.
Mhm.
Und das fand ich nochmal für unsere Produktentwicklung interessant, weil wir ja schon in Richtung hybride Kaffees und so weiter auch Ideen haben.
Ja.
Und da hatte ich ihn auch drauf gefragt, wie denn die Reihenfolge des Konsums denn den Eindruck sozusagen modifiziert, ob man das nicht für die Produktentwicklung auch nutzen kann.
Ja.
Und jetzt ist er kein Produktentwickler, sondern geht sehr tief in diese Grundlagenforschung rein, aber sieht da schon einen guten Ansatz.
Cool, super spannend.
Ja, also das war einer der Highlights für mich bei diesen Sensoriktagen, mal sehr tief auch eintauchen zu können in diese Wissenschaft des Bittergeschmacks und weil wir ja auch an verschiedenen Stellen mit Bitter immer mal wieder jetzt konfrontiert werden, auch was alternative Proteine angeht.
Ja, ich will nochmal irgendwie so aus einer anderen Brille dazu sagen, also ich habe ja selber in meinem Job im Kaffeeindustrie auch Qualitätssicherung gemacht durch Sensorik, weil letztendlich geht das nur so. Ich habe tagtäglich 5 bis 6, manchmal 10 Sorten, die am Vortag geröstet worden Kaffees probieren müssen, um halt auch zu entscheiden, passt der in die Qualitätsanforderungen oder nicht? Oder bin ich sogar das letzte Tor vor dem Konsumenten, der sagt, stopp, der hat so einen Fehlgeschmack drin oder zerröstet oder zu dunkel, wie auch immer, der geht nicht raus. Also habe ich da schon gemerkt, okay, wenn du Sensoriker bist, dann kannst du durchaus an sehr wichtigen Positionen auch sitzen, im Beruf später, wo du entscheiden musst, ne, ist das Produkt sogenannt konform oder eben nicht. Und ich habe es damals im Studium, ich habe ja hier auch studiert, so ein bisschen als große Hürde empfunden, wie komme ich denn in diese erlauchte Gesellschaft der Sensorik mit rein? Mhm. Wir haben ja auch drüber gesprochen, das Thema Ausbildung in der Sensorik. Vielleicht müssen wir auch als Fachbereich so ein Stück weit uns auch so ein bisschen modulieren und auf dem Weg hin machen, wie kriegen wir vielleicht auch die Studierenden der Ökotrophologie mehr auf diesen Pfad? Weil es scheint ja, so wie du es erzählt hast, in allen Branchen der Lebensmittelindustrie sehr relevant zu sein.
Mhm. Ja, absolut. Es ist an verschiedenen Stellen auch nochmal. Mhm. Also es gibt ja Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, also klassische ökotrophologische Berufsfelder, wo Sensorik eine enorm große Rolle spielt und auch in Zukunft der Mensch als Prüfinstrument und als Bewerter von vielleicht auch KI-erzeugten Prototypen eine große Rolle spielen wird, die Relevanz dessen, was da überhaupt produziert wird oder die Relevanz dessen, was das mit unserer Esskultur zu tun hat,
ja.
Was das mit Gemeinschaft zu tun hat, was das mit Ernährung als Kommunikation zu tun hat. Es ist ganz wichtig, dass dort Menschen sitzen, die das richtig bewerten können und da gehören Ökotrophologen wirklich an erste Stelle aus meiner Sicht mit dazu, hier die richtigen Methoden einzusetzen und die Sensorik sozusagen richtig zu nutzen und zu bewerten. Also noch viel auch Arbeit für uns sozusagen, wie wir das richtig in die Lehre mit rübertragen und wie wir da Ausbildung auch mit KI unterstützt und so weiter in Kombination auch weiterentwickeln. Ein sehr, sehr spannender Bereich und auch wenn ich jetzt nicht mehr im Vorstand bin, was mir auf der einen Seite leid tut, weil die Arbeit hat mir jetzt 15 Jahre echt Spaß gemacht.
Mhm.
Wir haben unglaublich viele Menschen ausgebildet, erreicht, durch die deutschen Sensoriktage viel Input auch gegeben in die Produktentwicklung in Deutschland. Aber es war halt auch jetzt an der Zeit, mal in eine andere Richtung auch zu gehen.
Ja.
Und ich werde der Deutschen Gesellschaft für Sensorik erhalten bleiben. Wir werden mit unseren Forschungsprojekten und mit unseren Studierenden, die Abschlussarbeiten machen und so weiter, immer wieder bei den Deutschen Sensoriktagen auch teilnehmen, werden auch Vorträge machen und Ähnliches. Aber ich bin halt und muss halt jetzt nicht mehr in so die Verantwortung übernehmen, wie ich es jetzt über 15 Jahre gemacht habe und kann ein bisschen meine Intensität und Arbeit auch ein bisschen shiften wieder in die inhaltliche Arbeit und nicht in die Organisation und das Management des Vereins.
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Ausblick und da freue ich mich auch drauf, dass wir gemeinsam dann auch in Zukunft bei den Sensoriktagen dann auftreten.
Ja.
Ja. Ja, weil Sensorik spielt eine enorm große Rolle und das ist auch das, was hier nochmal bei den Sensoriktagen rausgekommen ist, wie wichtig Interdisziplinarität ist, wie wichtig es ist, wenn man aus verschiedenen Blickrichtungen draufschaut und am Ende die Dinge auch probiert. Ja, und einer der Dinge, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben vom Vorstand, fand ich neben einer Schollenpräsentation und einer Würdigung als Ehrenmitglied jetzt der Deutschen Gesellschaft für Sensorik, ist auch der Hattekuche. Ja, eins unserer Signature-Produkte sozusagen für unseren Podcast auch.
Ja, und bekannt aus der Folge Erbarme die Hesse-Komme, die wir irgendwann mal, weiß nicht, Folge 5 oder 6 oder so, irgendwann haben wir das mal gemacht und da haben wir schon mal harte Kuchen. Da hast du mir welchen mitgebracht.
Genau, den hatten wir damals auch verkostet und den gleichen harte Kuchen hat jetzt Sonja nochmal aus Mainz mitgebracht. Mhm. Sonja Schwarz ist auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Sensorik über Jahre jetzt. Und sie wusste, dass Hartekuchen so wichtig ist und sie, das ist auch ihre Lieblingsfolge im Podcast gewesen.
Ach ja.
Erbarmen die Hesse kommen. Und sie kannte vorher Hartekuchen nicht, hat den daraufhin bei ihrem Bäcker in Mainz dann auch gefunden und selbst probiert, dann auch mitgebracht. Und ich habe jetzt bei der Verabschiedung auch Hartekuchen serviert bekommen und es durften auch alle, die in der Mitgliederversammlung mit im Raum waren, mit auch mal probieren, um sich selbst einen Eindruck von Hartekuchen zu machen. Mhm. Und es waren 80 Teilnehmer des Vereins waren da gewesen von unseren knapp 300 oder so, die wir da haben. Also ein guter Schnitt für eine Mitgliederversammlung. Und die war natürlich dann auch begeistert, dass sie mal dieses Produkt Hartekuchen überhaupt mal so probieren konnten. Und auch das zeichnet unsere Deutsche Gesellschaft für Sensorik aus. Du kannst, es war eine ganze Reihe Studierender da. Also da werden wir auch nächstes Jahr nach Geisenheim einige hier aus Münster mitnehmen von den Studierenden. Wir werden eine Exkursion da machen, um die einfach mit ins Boot zu nehmen, damit die schon mal dort eine Möglichkeit haben, an einem wissenschaftlichen Kongress auch teilzunehmen. Auch das bietet die DGSENS an, dass du als Studierende von Ökotrophologie, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelchemie und so weiter dann auch schon während deines Studiums zu kleinem Geld dann schon bei sowas teilnehmen kannst und auch netzwerken kannst, also Mitglied werden kannst, weil du dort Leute triffst, die dich später im Job dann wieder treffen lässt.
Das oder bei der DGSENS gibt es auch dieses tolle Mentorenprogramm, was ihr habt, ne?
Ja.
Und wo man dann Mentee werden kann bei euch und dann jemand Erfahrenes aus der Branche quasi zur Seite gestellt bekommt, der einem so auf dem Karriereweg unterstützt und Türen öffnet vielleicht hier und da.
Ja, also je mehr ich darüber nachdenke und je mehr uns über die DGSENS unterhalten, also eigentlich schade, dass ich aus dem Vorstand raus bin, ja.
Ja, aber du machst auch somit Platz für jemand Neues, der da vielleicht nochmal andere Ideen und andere Wege vorhat.
Ja, unbedingt. Also es ist auch eine Frau nachgekommen. Julia Erke ist nachgerückt sozusagen oder neu jetzt reingekommen sozusagen. Wieder eine Industrievertreterin, was auch sehr schön ist, dass wir den Blick sozusagen in Richtung Unternehmen und das, was Unternehmen in der Sensorik machen in Deutschland, da wieder mehr in Fokus dann auch nimmt aus der Süßwarenbranche. Und das ist, glaube ich, wird ja dem Vorstand auch der Deutschen Gesellschaft Sensorik auch nochmal einen Push geben, dass da wieder der Anwendungsbezug noch mal deutlicher vielleicht auch in den Vordergrund kommt. Also ich habe da jetzt, was die DGSENS angeht, gar keine Angst, dass der Verein nicht irgendwie weiter sich entwickelt oder so und begleite das auch noch gerne, aber jetzt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive raus.
Schön. Ja, und was ja auch jetzt nochmal so zum Abschluss der Folge ganz interessant ist, wir haben ja eine gute Überleitung. Wir wollen uns ja auch sensorisch beschäftigen und zwar mit einem besonderen Format von Klausurrelevant. Hast du dir auch gewünscht. Schon seit wir uns kennen, willst du schon eine Weihnachtsvorlesung machen, so hast du es mal genannt. Jetzt haben wir es so ein bisschen umgemodelt und dieses Jahr soll das kommen und zwar unter dem Label garantiert Klausurrelevant. Und es wird, wenn man so will, ein Live-Event werden, so, ne? Hat man mal angedacht, auf YouTube übertragen, vielleicht sogar, oder Instagram.
Ja, also in irgendeiner Form wird es die Möglichkeit geben, im Livestream mit dabei zu sein. Es wird eine multisensorielle Wahrnehmungsfolge. eine Weihnachtspodcast, wo alle Sinne angesprochen werden. Also für die, die im Raum sind, ist das natürlich besonders. Mhm. Aber für die, die von außen zuhören, gibt es eine ganze Menge Anregungen, was man so alles noch auch machen kann, auch um Weihnachten nicht nur zu versüßen.
Ja.
Ja, sondern um Weihnachten vielleicht auch nochmal ganz anders wahrzunehmen. Mhm. Und im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch im Job, wenn man mit Sensorik zu tun hat, wirklich nochmal eine Anregung, Inspiration auch ist, sich mit seinen Sinnen nochmal intensiv zu beschäftigen.
Ja. Und wir werden auch unterstützt von Jens Engbrink hier aus dem Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe, der neben Ökotrophologie in seiner Vita auch Bartender stehen hat. Und da dürft ihr schon gespannt sein, was er sich ausdenkt, wie wir das Ganze alkoholfrei gestalten werden und wirklich versuchen, jeden Sinn hören, riechen, sehen, schmecken irgendwie antriggern wollen. So, ne? Und das wird unsere letzte Folge in dem Jahr werden. Ne?
Ja, ist auch Mitte, Ende Dezember. Das heißt, am 17.12. haben wir das geplant. Gerne auf die Homepage des Fachbereichs mal schauen, auch über Foodlab. Instagram-Kanal werden wir es ankündigen, wo und wie das dann eine Teilnahme hier vor Ort stattfinden kann. Oder auch für die von außen zuhören. Und ansonsten freuen wir uns immer über klausurrelevant@fa-münster.de auf Anregungen und ähnliche Dinge für weiteres, was in 2026 dann laufen kann.
Ja.
Wir sind noch lange nicht zu Ende. Der Drops ist noch nicht gelutscht.
Genau. Hier gehst du noch nicht in Ruhestand, Guido, in diesem Podcast.
Nee, in diesem Podcast auf keinen Fall. Da haben wir noch viel vor. Ja. Da haben wir noch viel vor und dementsprechend bleibt uns gewogen und lasst es euch schmecken.
Bis dahin, tschüss.